Perfekt. Also ja, können wir loslegen?
Jawohl, können wir.
Okay. 3, 2, 1. Okay. Hallo, hier sind Matthias und Thomas Syring. Wir sind die Chefs und Eigentümer vom Restaurant Syring in Bangkok. Und ihr hört den Podcast Sag du mal über das Leben in Berlin und Bangkok.
Hallo Monique.
Hallo Harry. Lange nicht gehört.
War das eigentlich jetzt Sommerpause bei uns?
Weiß nicht, was du meinst. Hast du etwa faul am Gardasee gelegt?
Ich würde mal sagen, zumindest ist die Sommerpause schon rum. Das können wir dann, glaube ich, genau. Sagen.
Jetzt ziehen wir durch.
Ja, weil wir wollen ja unsere Zuhörer diesen Sommer mitnehmen. Ich glaube, das können wir inzwischen sagen, oder?
Das ist auf jeden Fall der Plan und im August soll es losgehen.
Und zwar, wohin geht?
Naja, so ganz sicher sind wir ja noch nicht.
Ja, aber die Richtung ist ja klar. Zuerst mal nach
Südosten.
Wien?
Und dann wieder ein bisschen südwestlich, genau. Aber vor allem südlich.
Italia. Mal gucken, vielleicht sind sie dann Europameister und dann ist die Stimmung blendend. Und dann kostet vielleicht
Pistazien-Eis.
Ein bisschen weniger.
Eigentlich wäre das Eis doch auch mal etwas für die Top 5, die Lieblingssorten.
Das ist eine gute Idee, ja.
Sollen wir es nachher spontan machen, das, vielleicht?
Ganz spontan quasi.
So ganz spontan.
Das macht mir fast ein bisschen Angst, aber können wir drüber reden. Es ist auf jeden Fall heute Donnerstag, der 8. Juli 2021 und wir freuen uns wieder on air zu sein, weil wir auch insgesamt ein bisschen besser in the mood sind, glaube ich. Ne?
Ich habe eine neue Lieblingsblume entdeckt.
Erzähl.
Die guckt gerade rüber, aber ich glaube aus Nachbarsgarten. Goldmohn.
Ach, stimmt. haben wir die nicht auch beim Wandern entdeckt, unter anderem?
Und der Florian hatte so eine praktische App dabei, wo man das Bild scannt und eine Blume macht und dann sagt die einem, was das ist.
Ja.
Wusste ich nicht, was das ist, also Goldmohn.
Du hast quasi erkannt, dass das die gleiche Blume ist, die bei uns hier in der
beim Nachbarn wächst, ja. Es ist ja immer attraktiver beim Nachbarn.
Da ist das Gras ja auch immer grüner.
Ja, in dem Fall stimmt das aber gar nicht. Du hast ja fleißig gewässert.
Ja.
Deshalb ist unser Rasen einigermaßen grün.
Und zwar wie der Teufel habe ich gewässert. Mhm. Weil ich finde das ganz abartig, wenn der Rasen braun wird. Das finde ich, also das kann ich tatsächlich so mit mir selbst nicht ertragen. Das finde ich ganz schlimm. Deswegen ist mir das immer total wichtig, unbedingt nachzugucken, dass der auch wirklich grün ist.
Man guckt ihm so beim Sterben zu, ne?
Ja, wenn er braun ist, ist er halt schon tot sogar. Dann ist alles zu spät. Ja. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir natürlich jetzt wieder da sind und die Sommerpause rum ist. Und wir haben im Intro gehabt unsere Syring-Jungs.
Genau, es gibt ein Special, das haben wir aufgenommen vor kurzem.
Ja.
Mit den beiden Syring-Brüdern aus Bangkok. Mhm. Und die erzählen uns einiges aus ihrem Leben. Das sind ja ursprünglich Berliner, die jetzt in Bangkok sind. Hier und dort.
Ja, und im Vorgespräch hat mir dann gesagt, wo wir wohnen. Und dann haben die ja sogar gesagt, dass ihr Kindergarten
um die Ecke ist.
Hier in der Nähe ist.
Eine Lehmbruckstraße.
Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Es ist halt spannend zu hören, wie eben wirklich ein deutsches Brüderpaar sich in Thailand und Bangkok ja nicht nur verliebt, also menschlich verliebt, aber auch in die Stadt sich verliebt, in die Kultur verliebt und sich dann da richtig sesshaft machen. Weil ich habe ja richtig in Erinnerung, sie haben ja schon gesagt, dass ihre Vorstellung, was das spätere Lebensalter mal angeht, in Bangkok ja durchaus für sie realistisch ist. Mhm. Und das kann ich natürlich sehr gut verstehen.
Fühlst du dich da angesprochen?
Da fühle ich mich sehr angesprochen. Wobei ich ja sagen muss, ich wäre ein Pendler. Also ich würde in Deutschland nicht gänzlich verlassen wollen.
Also morgens hin und abends zurück.
wenn du das Jahr als Tag betrachtest, hast du recht. Weil das macht man doch so schön und gerne, wenn es um den Urknall geht und wenn man dann zeigen will, in was für einer kurzen Zeit die Menschheit ja die Erde quasi und die Umwelt katastrophalisiert hat, dann sagt man auch immer, wenn die gesamte Erdgeschichte ein Tag wäre, dann ist doch der Mensch, glaube ich, nur die letzten 2 Sekunden oder eine Sekunde sogar, ist das nicht so? Weil der Rest des Tages ist eigentlich menschenleer.
Wir sind damit, also weiterhin sehr verzichtbar.
Um damit quasi die Dimension unseres Augenzwinkerns deutlich zu machen an der Stelle. Auf jeden Fall werden wir das Interview mit den Syring-Brüdern Thomas und Matthias. Ich war kurz unsicher, ob er Michael heißt, aber er heißt Matthias.
Ja.
Das werden wir in, so ein bis zwei Wochen wahrscheinlich online stellen, passend nämlich auch dann dazu, dass dann ihr Restaurant wieder öffnet, weil das ist aktuell, wenn ich das richtig verstanden habe, Covid-bedingt auch noch geschlossen. War das nicht so?
Mhm. Aber Sie haben auch ein neues Projekt, da können Sie dann auch noch von erzählen, in Zion Paragon in der Mall. Da gibt es ein,
Da haben sie ein Projekt mit dem Gagan Anand.
Und noch eine Modelabel.
Karneval. Mhm. Und in dem Restaurant, Fashion Shop gibt es Kaffee, was quasi der Gagan, der ja gerade in New York unterwegs ist und da ständig irgendwelche tollen, speziellen Kaffeeläden, Brühsysteme auch postet und Stories auf Instagram
es veröffentlicht. Es passt auf jeden Fall dazu, dass er eigentlich nie zu schlafen scheint, ne?
Ja, das ist wahr. Also wenn ich euch erzählen würde,
einfach zu viel Kaffee.
Wie der online ist, genau.
Aber die Frage ist ja, warum kriegst du das mit? Bist du auch so viel online?
Nee, aber ich bin ja dann online, wenn er schlafen müsste. Ich kann natürlich nicht sagen, ob er eigentlich zu der Zeit dann schläft, wo man drüben wach sein müsste und ich schlafe.
So. Also wir sind noch nicht im Stalking.
Nee, habe ich auch nicht vor. und in diesem Geschäft, was sie dann da haben, das ist eben, hast du ja schon gesagt, im Siam Paragon in der Nähe von dem Shop von mein Lieblingshotel in Bangkok. Mandarin Oriental. Genau, da sind sie ja quasi gegenüber, wo wir gesagt haben, na, da seid ihr ja in bester Gesellschaft. Oh ja, oder in schwerster Konkurrenz, hatten sie ja gemeint, weil in ihrem Laden gibt es ja auch zu essen, aber nicht nur Süßspeisen, sondern natürlich zu essen, eben den Kaffee vom Gagan, das Essen kommt von den Syring-Jungs und dann gibt es eben noch Fashion von
Karneval. Also wir sind gespannt, wir werden auf jeden Fall vorbeischauen.
Hört rein, das wird wieder ein Special sein, was wir dann am Wochenende veröffentlichen, ganz unabhängig davon, dass wir dann jeweils donnerstags unseren normalen Podcast veröffentlichen. Und diesmal ist es, warum lachst du so?
Ich muss gerade lachen, weil vorhin im Sinne von vor 2,5 Minuten lief von links nach rechts an der Spree entlang einer, der aussah wie ein waschechter Yogi, hager.
Yogi im Sinne von Indien.
Ja, mhm. Hager, weite Leinenklamotten, langes, dunkelgrau meliertes Haar und so ein, ich weiß nicht, ob das dann ein sinnentleerter Blick oder sehr seelenvoller Blick ist, aber irgendwie so inspiriert und jetzt lief so das Gegenteil. Von rechts nach links.
Das ist vorbei. Das Gegenteil heißt dann sehr,
sehr irdisch,
korpulent.
Muskelbepackt. Bepackt, aber fast komplett nackt, von oben bis unten tätowiert und ist, erstaunlich bei den Temperaturen.
Ja, es hat nur so 20 Grad gerade hier, ne? Wobei, ich glaube, die Sonne ist jetzt wieder rausgekommen, könnte sein, dass es jetzt wieder.
Sie geht aber eigentlich auch gleich unter, oder?
Wie viel haben wir eigentlich? 20 Uhr.
Übrigens ist es 8. Juni.
Das habe ich vorhin schon gesagt.
Hast du schon gesagt?
Hallo?
Habt ihr nicht zugehört?
Ja. Ich habe doch ganz großartig das Datum verkündet.
Im Ernst?
Echt jetzt?
Ja, dann mach das mal so, dass
Sie ich höre mir nicht zu, Frau Michelle.
Ja, das kann sein.
Ich bin etwas entrüstet. Oh Gott, diese Vokabel. Ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde, diese Vokabel mir noch normal anzuhören.
Ich dachte, erschüttert.
Ah, stimmt, erschüttert.
Also erschüttert ist jetzt belastet.
Erschüttert ist ein bisschen belastet für mich und da habe ich keine Fantasie.
Ja, dabei ist es eigentlich blöd, weil das kommt ursprünglich von mir. Das hat einfach jemand geklaut und jetzt besudelt.
Ja, ich dachte, es war noch ein drittes Wort. Erschüttert? Da habe ich keine Fantasie.
Darf ich mir eine persönliche Anmerkung erlauben?
Ja, aber das ist schon immer ein ätzender Spruch gewesen. ich finde, das ist eine Ansage für jetzt kommt Scheiß.
Ja, und eigentlich hat man immer Lust, gleich zu widersprechen.
Nein, ja, weil
sie dürfen nicht.
Genau.
Persönliche Anmerkungen sind unerwünscht.
Vor allen Dingen, wenn einer schon mit dem Spruch kommt, wenn ich mir an dieser Stelle eine persönliche Anmerkung erlauben darf, das wäre am liebsten meine Antwort darauf, nämlich fuck off. Aber wenn natürlich jemand das schriftlich formuliert, dann kannst du ja auch gar nicht dazwischen gerätschen, was soll die Scheiße. und immer wenn so ein Satz kommt, weiß ich schon, ich will nicht hören. Ich würde jetzt gerne die nächsten.
Ja nicht, du musst es ja nur lesen.
Ich würde jetzt gerne die nächsten Absätze einfach überspringen. Aber das hat man dann leider nicht immer in der Hand. Ich habe diese Woche mit unserem guten Freund, dem Arzt aus dem Bereich, aus dem intensiven Bereich der Virologie gesprochen, weil ich ihn mal gefragt habe, ich bin ja jetzt kurz davor, meine zweite AstraZeneca-Impfung zu bekommen und alle um mich herum mir ja immer wieder erzählen wollen.
Die wollen dich zwangsbeglücken.
Die wollen mich zwangskreuzimpfen. Und irgendwie wollte ich das gar nicht, aber jetzt habe ich dann so viel immer wieder so, und es sei ja überall mRNA übrig und mRNA ist ja quasi
Goldstandard.
Der Mercedes, ja. Und ich habe nur das billige
indische
Dacia-Zeug. Aber die Werte sind ja nicht schlecht, gerade auch gegenüber der Delta. Es ist AstraZeneca sogar gut. Und habe dann mal mit ihm gesprochen und der ist ja da, glaube ich, jetzt wirklich eine Koryphäe. Und dann würde ich gerne ein bisschen erzählen. Also zum einen natürlich, liebe Leute, lasst euch impfen. Und liebe Leute, lasst euch
doppelt impfen.
Zweimal impfen, ja, genau.
Weil die Hälfte, auf einem Bein kann man nicht stehen und so.
Also es ist wirklich traurig, wenn die Leute meinen, einmal impfen würde reichen. Reicht nämlich nicht.
Du handelst dir schon wieder Ärger
ein. Ärger. Ja.
Ich glaube, du hast heute so ein bisschen so eine masochistische Art.
Nein, ich doch nicht. Und was er gesagt hat, ist wirklich, dass es Blödsinn ist. Er würde es grundsätzlich nicht, also er macht es, wenn einer unbedingt will. Und es macht dann Sinn, wenn jemand erst ganz frisch AstraZeneca bekommen hat, also sprich, er noch sehr lange warten muss, dann könnte es natürlich schon in der statistischen Berechnung blöd sein, wenn man jetzt noch sehr lange wartet bis zur zweiten, die Delta kommt, dass man dann sagt, okay, dann macht man die Kreuz, weil die kann man eben dann doch schon auch früher impfen. Aber er würde es grundsätzlich nicht empfehlen. Und wenn dann eben alle so auf die Statistik gehen, fand ich das ganz interessant, was er gesagt hat. Eigentlich waren es zwei Dinge. Punkt Nummer eins war, dass er gesagt hat, naja, man vergleicht halt hier Äpfel mit Birnen. Nämlich die Leute, die die Kreuzimpfung bekommen haben, also sprich zuerst Astra und dann eben per Kreuz eine mRNA, das sind in der Regel die jungen Menschen, weil die haben das Astra bekommen.
Ja, weil man damals noch dachte, das sei nichts für die alten Leute.
Genau. Hm. Und das wiederum vergleicht man ja dann gegen die Werte derjenigen, die mRNA vor allen Dingen bekommen haben, doppelt. Und die also sehr früh das bekommen haben, weil damit man Werte hat. Man muss ja
irgendwie die Studien machen.
Genau. Also sind das die alten Leute. Also was vergleicht man jetzt? Die Werte der Jungen mit den Werten, also Kreuzimpfung, mit den Werten der Alten. Und das ist natürlich Humbug, weil dann sind natürlich statistisch betrachtet die Werte sehr gut. Die haben aber nichts damit zu tun, dass es immanent an der Kreuzimpfung liegt, sondern einfach an der Zielgruppe, die es halt gekriegt hat.
Die ist insgesamt ein bisschen fitter als
genau. Die 80. Und da hat er also gesagt, dass daran darf man sich wirklich nicht halten. Wenn es jetzt das Ganze schon so viel, viel länger gäbe und die Werte wären vergleichbar, dann ist das ja was anderes. Er will ja auch gar nicht sagen, dass die Kreuzimpfung schlecht oder schlechter ist. Er will nur sagen, dass die Werte, die jetzt hier rumspuken, nicht
so interpretiert werden dürfen.
Genau. Mhm. Und das andere war, dass er gesagt hat, da bin ich jetzt aber fachlich wahrscheinlich falsch, das misst man ja irgendwie ja auch an den Antikörpern. Noch also ganz
die Anzahl der Antikörper, das habe ich jetzt heute diskutiert.
Ja, und irgend so einen Begriff hat er noch benutzt, den kann ich jetzt nicht mehr zitieren. Und da hat er auch gesagt, das ist halt auch falsch, wenn man dann sagt, nur weil nach der Kreuzimpfung mehr Antikörper da sind als bei den alten Leuten bei einer normalen Doppelimpfung, heißt das nicht, dass das eine besser wirkt als das andere, weil nämlich die Immunität nicht zwingend mit der Antikörperanzahl zu tun hat. Und da hat er dann irgendeinen Begriff benutzt, weil er gesagt hat, da werden nämlich die und die auch mitgezählt. Und bei denen und denen ist man wissenschaftlich auf einem Standpunkt, dass man sagt, die helfen wahrscheinlich auch gar nicht, aber die rechnet man dann eben trotzdem rein. Und das Alter würde das eine eben auch fördern und das andere, also wenn man jung ist, und das andere eben eher nicht fördern. Also kommen da wieder Werte raus, die eben altersimmanent sind und nicht kreuzimmanent sind, okay. Genau. Und mein letztes Argument, und damit war die Diskussion dann auch beendet, war dann, dass ich gesagt habe, ja, darüber hinaus kommt ja noch dazu, dass die USA und bei Thailand bin ich mir noch nicht sicher, aber einige Länder weltweit lassen ja Kreuzimpfungen nicht als Vollimpfung zu. Das heißt, du stehst dann am Zoll und die sagen dann Impfausweis und dann zeigst du hier mal EPIA.
Eigentlich brauchst du ja eine Trippelimpfung.
Ja, genau, das habe ich dann auch gesagt. Mhm. Dann hast du dann quasi eine Astra, hast dann noch das tolle mRNA-Zeug und dann sagen die, ja, kannst umdrehen. Du bist ja gar nicht doppelt geimpft. Und damit ist das Thema ja durch. Aber bevor du
stecken sie dich noch in Quarantäne oder so.
Genau. Und das ändert sich dann eh alles, wenn wahrscheinlich dann im Spätherbst oder was dann die dritte Impfung ja schon kommt. Klar, ne?
Hat er denn dazu was gesagt?
Ja, hat er. Und hat er gesagt, ja, wird wohl so sein. Und ich habe ihn dann gefragt, naja, ich habe ja leider den Eindruck, wir werden ja noch insgesamt ganz schön lange mit der Chose zu tun haben. Und dann hat er, denke ich, was gesagt, was alle Leute sagen werden, die Ahnung von der Thematik haben, dass er gemeint hat, dass solange die Welt nicht geimpft ist, wird es halt Mutanten geben. Da können dann wir in Deutschland noch so geil drauf sein, weil die Mutante Delta Plus, die ist ja schon wieder so gut drauf, dass ja unsere ganzen geilsten Impfstoffe darauf fast gar nicht anspringen. Das heißt, wenn die Delta Plus, die aktuell noch keine Rolle spielt, wenn die sich durchsetzt, dann kannst du eh wieder bei Null anfangen. Und das ist eben das Problem, dass er gemeint hat, die Welt funktioniert ja leider so, dass sie denken, sie impfen die Reichen. In Afrika, ich habe extra nachgeguckt, liegen wir bei 2% Vollimpfung. Ja, da sprudelt natürlich Mutantenparty.
Ja.
Da kannst du die X-Men hinschicken, aber das bringt ja gar nichts. Und das ist natürlich aus seiner Sicht das Kernproblem, dass wir ständig mit Mutationen zu tun haben werden und Impfungen nichts helfen.
Dann. Das ist ja auch die Kritik jetzt beispielsweise in Großbritannien, ne, die ja losgetreten wird, warum ja jetzt so viel geöffnet wird, ja, obwohl die Zahlen steigen. Und dass man da gezielt durchseuchen will, vor allem die Jugend.
Sieht man ja im Wembley-Stadion, das ausverkauft.
Das klappt.
Ja. Da wird das ja eifrig gemacht. Also deswegen, das war mir ein Bedürfnis, das mal nochmal loszuwerden, liebe Leute. Also wer mit der Kreuzimpfung nachdenkt, könnt dann machen. Ist jetzt nicht schlechter, aber eben auch nicht so viel besser, wie alle erzählen. Und wenn ihr wirklich mal ins Ausland reisen wollt, achtet da darauf. Kann sein, dass euch das umkippt, das Thema.
Aber was schon lustig ist, finde ich, ist, wie sich der Smalltalk inzwischen verändert hat. Also wenn man sich so neu kennenlernen auf der Arbeitsstelle, ne? Neue Kollegen, bla bla,
da gibt es irgendwas
so. Und schon geimpft? Schon doppelt geimpft, ist die Steigerung. Und dann so, und wie war es bei dir mit der zweiten Impfung? Wie hast du es vertragen?
Also interessant finde ich, so, diese Frage, schon geimpft? Erzählt
man sich dann von den Grippesymptomen, ob man dann jetzt einen halben oder drei Tage lang mit dem Bett lag.
Ja, also was ich gerade sagen wollte, ist, also diese Frage, bist du geimpft? Ich finde, das wird nicht mehr gestellt. Weil wenn du noch nicht geimpft bist, bist du eigentlich ein bisschen komisch.
Randgruppe.
Ja, also nicht geimpft, also vor allen Dingen in unserem Alter. Ja, also die Frage wäre ich gar nicht mehr. Ist es eher die Frage so doppelt geimpft? Also das ist eher so der Goldstandard. Genau, und
dann haben die meisten schon den Hand am Gummibändchen zum von Wegziehen der Maske und doppelt geimpft mit dem fragenden Blick, kann ich ablegen, die Maske?
Genau.
Ja, genau. Ja, ich bin gespannt. Ich habe jetzt morgen ein Erstpatientengespräch mal wieder, das auf Video aufgezeichnet wird. Und dann versuchen wir das immer so zu machen. Also wir hoffen dann immer, dass der Patient auch schon geimpft ist, weil wir dann das Video ohne Maske aufnehmen können.
Doppelt geimpft, meinst du?
Genau.
Das sind aber noch nicht so viele, ne?
Naja, aber die Patienten sind ja durchaus auch mal Risikogruppen.
Ach so.
Ja, die wurden ja also therapeutisch und psychotherapeutisch Behandelte wurden irgendwann auch mal priorisiert.
Okay.
Und dann kann man einfach an der Mimik auch mehr ablesen. Und wenn man das im klinischen Seminar dann auswerten will, man sieht vom Patienten nichts, dann könnte man auch ein Hörspiel machen.
Ich meine, wir hatten ja die Tage einen Termin beim Anwalt und der hat ja auch gesagt, der Raum ist groß genug, er wird ständig belüftet, er schlägt vor, wir nehmen die Masken runter. Weil es doch bei dem Gespräch jetzt wichtig ist, dass man Mimik, Körpersprache und halt schon sieht, wie reagiert der andere eigentlich. Mhm. Und das fand ich sehr nachvollziehbar, gerade bei dem Termin.
Ja, dabei ist er ja auf unserer Seite. Interessanter ist, wenn man die Mimik des Gegners
ja gut, lesen kann. Da ist es dann strategisch wichtig, aber bei dem eigenen ist es ja auch wichtig zu sehen, an welcher Stelle verkrampft sich der andere. Ne?
Ja.
Wo ist die Schmerzgrenze? Und da ging es ja um Schmerzgrenzen. Aber lass uns nicht darüber reden. Lass uns, wenn wir schon beim Anwalt sind.
Ah, stimmt. Ich hatte auch eine lustige Anfrage Woche. Und zwar will ein noch Inder und seine, weiß nicht, 27 Söhne, die wollen ein noch
Inder. Ist das jetzt hier Rassismus?
Nein, nein.
Wie kommst du da raus?
Ich weiß, es sind sehr viele Geschwister. Das macht die Sache ja auch ein bisschen komplizierter auf jeden Fall. Ein nicht mehr in Indien lebender Inder, der in Deutschland schon Jahrzehnte ist, hat mehrere Söhne und es gibt aber noch Liegenschaften in Indien. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Provinz, aber das scheint auch noch ein Problem zu sein. Und jetzt will der Vater also da Grund verkaufen und jetzt geht es los. Wer gibt jetzt wem, wofür welche Vollmacht und in welcher Reihenfolge?
Warum brauchen? Ach so, weil der Vater, dem gehört es und irgendein Sohn braucht jetzt eine Vollmacht? Oder
ja, so ungefähr.
Mhm. Okay.
Und der eine fühlt sich dann zuständig, dieser eine Sohn ist jetzt auserkoren, dann das ganze Geschäft abzuwickeln.
Ist das denn dann wenigstens dann so, wie auch, wenn man das in Korea machen würde, der älteste Sohn oder?
Das ist eine gute Frage, das müsste ich mal herausfinden, aber das würde zur Familienstruktur, auch die passen? Ich schon ein bisschen Einblick hatte, durchaus passen.
Okay.
Ja. Und der hat dann einfach mal fröhlich gegoogelt und gedacht so, ja, dann hole ich mir mal eine Generalvollmacht. Also
General.
Ja,
also so
General Power of Attorney heißt das Ding dann. General und da Power. Stand dann eben so lustige Sachen drin wie, ja, du darfst alles, nämlich Grundstücke verkaufen, kaufen, veräußern, Bankkonten eröffnen, auch darüber entscheiden, ob ich noch geschäftsfähig bin oder nicht und alle möglichen Dinge. Also es war vollumfassend. Also das, was man braucht, wenn man gar nichts mehr selber entscheiden kann.
Also wenn man nur noch sabbert.
Weil man geistig nicht mehr präsent ist oder geistig und körperlich eigentlich nicht mehr präsent ist.
Und sich aufgegeben hat.
Genau, und hat er fröhlich das unter den Geschwistern verteilt und gesagt, ja, also wie braucht das jetzt bis übermorgen unterschrieben zurück, weil sonst klappt das ja mit dem schnellen
Pressure.
Ja, genau. Und dann also der eine Bruder hat dann doch ein bisschen gezuckt, beziehungsweise seine Ehefrau.
Haben denn die anderen das alle dann blanko unterschrieben?
Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, die hat erst bei der ging die Warnlampen hoch und die hat dann bei mir angerufen und hat gesagt, so, könntest du da mal reinschauen? Da habe ich gedacht, also mal so ganz juristisches Bauchgefühl klingt nicht gut.
Also General Power ist immer ein bisschen deftig.
Ja, das sollte man sich gut überlegen. Und das macht also überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und das kommt, also man macht dann irgendwie schon eine Special oder Limited
Power halt nur für den Fall.
Genau,
ne?
Und dann muss man das halt eingrenzen auf dieses Grundstück und auf eine Zeitspanne und so weiter. Und jetzt wird es noch komplizierter, weil mit dem ganzen Zettel, den kann ja jeder einfach mal so ausfüllen. Aber in Deutschland wird das für ein Grundstücksgeschäft ja auch nicht reichen und so schlau ist Indien auch. Das heißt, du musst das, also du darfst es gar nicht unterschreiben, musst das aber erstmal alles vorbereiten und dann damit fröhlich zum Konsulat dackeln.
In Indien oder in Deutschland?
Vorzugsweise in Indien, aber in Deutschland zur Not dann zum Konsulat und das dann da mit Apostille und so weiter.
Dass das quasi
damit dann der älteste nach Indien fliegende Bruder dann auch ein wirksames Dokument in Händen hält.
Das klingt aber danach, dass jetzt auf jeden Fall das Tempo stark reduziert wurde mit diesem ganzen.
Ja, also ich glaube, es kam jetzt erstmal zu Zerwürfnissen, weil er schwer beleidigt war, dass man ihm nicht traue, dass er das nur im besten Sinne für die Brüder und den Vater erledigen würde und so weiter. Aber
selbst die General hätte ja nicht funktioniert. Er hätte ja trotzdem zum Konsulat gemusst.
Ja, richtig. Das hatte er wohl schon im Blick, nur die anderen nicht.
Ach so.
Ja, jetzt gut, kann ja sein. Jetzt hatten halt die anderen das mit dem Limited im Blick.
Aber musst du da jetzt eigentlich helfen oder musst du da jetzt gar nicht mehr helfen?
Ich muss, glaube ich, noch einmal ratgebend, zuhörend zur Seite stehen, aber den Rest erledigen sie selber.
Und wann ist das dann? Morgen oder?
Ich glaube, heute Abend wollte sie nochmal anrufen.
Ah. Hm. Wir wollen ja heute noch einen Film gucken, fällt mir ein.
Ja, das stimmt.
Wir sind ja da eigentlich total hinten dran. Also wir gucken ja eigentlich gerade einen echten Scheiß. Wir gucken eigentlich
ein Vierteil, von dem es den dritten Teil nicht gibt.
Genau.
Und wir gucken so richtigen Quatsch.
Ja. Es ist so ein Quatsch, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr. Ach ja, Da Vinci Code, Illuminati und den dritten Teil, den es ja nicht gibt und jetzt den vierten, wo ich nicht weiß, wie er heißt.
Ja.
Ja. Also den gucken wir, weil wir die letzten Tage uns ein bisschen gehirntechnisch wegschießen mussten und da wir uns ja nicht dem Alkohol hingeben.
Und auch den Drogen nicht,
haben
aber
wir
das
gesagt,
ist ja vielleicht nochmal eine andere
nehmen Story. Wir dann so komische Popcorn-Filme. Mhm. Und da wir letztes Jahr ja so intensiv und viel in Rom waren, war das auch ganz schön, fand ich, bei Illuminati, der aber echt nicht gut ist, der Film. Da Vinci Code.
Das ist eigentlich eine Schnitzeljagd.
Ja, aber auch wirklich eine simple. Also ich meine, viele Filme sind eine Schnitzeljagd. Indiana Jones ist eine Schnitzeljagd, aber die ist geil. Aber Illuminati, das war so eine richtig blöde Schnitzeljagd. Das war nicht gut.
Aber unsere Freunde kriegen eigentlich immer ein bisschen Angst, wenn wir mit Schnitzeljagd kommen.
Ja, wir mögen Schnitzel.
Wir haben leider ein Faible für Schnitzeljagden. Und,
ja. Das ist selbst vor der Hochzeit eine gemacht.
Die Linda wird sich bestimmt noch erinnern.
Ja, diverse Freunde werden sich
erinnern. Ja, und wenn ein bei Schnitzeljagd wird halt am Ende ein Schnitzel gejagt. Und
genau.
Dann gibt es halt auch nichts als ein Schnitzel.
Ich weiß nur im Nachhinein, ich glaube, wir hätten ein schöneres Schnitzel nehmen können. Das war so ein Kaufland in der Packung liegendes Schnitzel, ne?
Wolltest du ein Madame Tussauds Wachsschnitzel oder wie?
Nein, aber es hätte ja trotzdem.
Vom Sternekoch frisch zubereitet.
Na, wir hätten ja einen vor Ort gehabt.
Ja, das stimmt.
Den
aber
Christian
der war ja beschäftigt mit dem Hochzeitsmenü.
Den Christian Jürgens würde ich übrigens gerne auch mal interviewen.
Ja, der sitzt jetzt in Überfahrt.
Ne? Ach, schon lang.
Ja, ja, da waren wir beim Kochkurs.
Da waren wir beim Kochkurs und da hat er bei mir auch ein bisschen geschimpft, als ich, war das eine Bachforelle oder so, die musste ich filetieren. Und ich habe das Fleisch nicht, ich habe es schon flach geschnitten, aber ich habe es wellig geschnitten. Also ich bin quasi nicht mit einem schönen Schnitt durch, sondern ich habe halt so, so hoch, runter, runter, hoch, wieder runter, jetzt bin ich zu nah am Knochen. Ja, und deswegen, wenn man da mit der Hand so drüber gestrichen ist, fühlte sich das an wie eine schlechte Autobahnausfahrt. Also so bup, 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 bup. Und da hat er dann schon so ein bisschen mit der Nase gerümpft.
Ja, war schon streng.
Ja. Aber war ein sehr schöner Kochkurs. Das ist ja ein
Das Tollste überhaupt, aber das haben wir gar nicht selber zubereiten können, das waren die Kieselsteine.
Die essbaren Kieselsteine, die wirklich aussahen wie Kieselsteine.
Wirklich, ja, ganz toll. Und das Fiese ist, dann sind dann auch noch echte Kieselsteine auch dabei.
Stimmt, das haben die sogar gesagt, aber Vorsicht, da sind auch echte dabei.
Ja, den echten habe ich mitgenommen.
Ah.
Der liegt bei uns in der Küchenschublade.
Ach, der ist das. Ja, der ist weil ich sehe den immer und denke mir, was ist, warum liegt da eigentlich ein Kieselstein? Mhm. Ach, der war der.
Damit von ich den Einbrecher, der dann hier mal in der Tür steht,
Kopf
dann
werf.
Den an den Kopf
schmeißt. Ich glaube, bevor das passiert, wird ihm die Nori in die Hacken beißen. Mhm. Auf jeden Fall, was ich noch kurz zu der Überfahrt. Also, das ist wirklich, wenn einer mal Lust hat auf einem Kochkurs bei einem Sterne-Koch, kann ich tatsächlich die wirklich empfehlen. Wir sind ja nicht die einzige, die wir mitgemacht haben, aber die ist deswegen toll, weil die Lokation ist mega geil.
Also sensationell schöne Küche mit Ausblick und allem.
Ja, vor allem, weil das Gebäude, was sie da hingestellt haben, ist ja extra für Kurse gedacht. Also man kocht ja nicht irgendwie in der Küche und dann so, so wie im Box, was wir ja schon mal gemacht haben, in Berlin-Mitte oder häufiger. Sondern das ist ja wirklich ein Gebäude, was sie hingestellt haben, um Kochkurse zu machen. Das heißt, die haben wunderbar diese einzelnen Kochinseln, wo jeder quasi alles dann vor sich liegen hat, was er braucht, auch an Instrumenten, also an elektrischen Geräten und so weiter. Und der Blick, weil das Gebäude ist ja quasi so voll verglast, wie so ein Wintergarten. Und man guckt ja dann, oh Gott, welcher See ist denn das?
Ist das der Chiemsee?
That could be, I don't
also
know.
Also einer der bayerischen,
also auf einmal einer
idyllischen
der
Seen.
Touristischen Seen, genau. Und das ist schon richtig, richtig schön. Und das Essen, was man da kocht, ist auch wirklich toll.
Aber was man schon sagen muss, der Fisch war schon ein bisschen uneben.
Das lag ja aber an meiner Kunstfertigkeit. Mhm. Es gab Hummer, ne? Das war ein bisschen, da gab es ja auch durchaus eine
Stimmt,
interessante Diskussion.
Es ist schon immer so, ne? Du erinnerst dich an die katastrophalen Sachen und ich habe die dann gar nicht mehr auf dem Schirm.
Naja.
Ich sag nur Affe.
Affe?
Affe, Thailand, Frühstück.
Affe, ach so, ja.
Und jetzt kommst du mit dem Hummer. Ja, und Hummer finde ich eigentlich auch, das kann man so nicht machen.
Nee, und vor allen Dingen, weil er hat ihn ja tatsächlich, also er hat ihn ja getötet, wie man es in Deutschland muss.
Ja.
Man darf ihn ja nicht in den Genick
lebendig
stechen.
Ja, und man darf ihn auch nicht lebendig ins Wasser schmeißen.
Doch. Das ist genau der Punkt.
Ach so.
Der Punkt ist ja genau der, dass du in Deutschland den nicht hinten in den Nacken hauen darfst, weil man davon ausgeht, das kann man nicht gut genug, dann trifft man es nicht richtig und dann quält man ihn, dann zappelt er oder auch nicht und dann wirft man ihn irgendwann ins heiße Wasser. Deswegen ist das deutsche Tierschutzgesetz so, dass man sagt, das darf man nicht, weil man es nämlich nicht professionell kann, das Töten. Man muss ihn ins kochende Wasser kopfüber reinwerfen, weil
das sei schneller.
Weil die halt sagen, das geht schneller. So. Und der Christian Jürgens hat es eigentlich erklärt, dass er gesagt hat, er wüsste sehr wohl, wie man das natürlich richtig tötet. Und das ist auch gar nicht schwer, aber so ist halt nun mal die Gesetzeslage. Und das Problem ist aber natürlich, wenn du jetzt nur einen Hummer kochst, Bene, das funktioniert. Aber kochst du zwei oder drei oder vier Hummer und wirfst die alle in den Topf, dann ist,
weiß,
es, ist es beim ersten hast du noch die 100 Grad. Beim zweiten hast du vielleicht noch die, keine Ahnung, 95 Grad, aber spätestens beim dritten, vierten Körper hat die Temperatur eben nicht mehr die volle, genau, und dann kocht das Wasser nicht so sehr, aber trotzdem schmeißen die Leute natürlich die Hummer hintereinander rein, weil sie wollen, dass sie alle den gleichen Garpunkt haben, anstatt dass sie, ne, und so weiter. Eigentlich müsste jeder Hummer einen eigenen Topf kriegen. Damit jeder Hummer also 100 Grad abkriegt.
Wäre auch eigentlich wert, oder?
Ja, natürlich. Also mein Gott, ist ja gar keine Frage. Ist ja eh alles schlimm. Aber ich gehe ja nicht so weit, dass ich sage, das darf man gar nicht, weil am Ende des Tages alles, was ich esse, wurde in irgendeiner Form getötet. Also würde ich jetzt nicht es daran scheitern lassen, dass ich sage, jetzt muss ich es tun und sagen, na, das mache ich nicht. Na gut, da hat es halt jemand anderes getan. Aber dass man es halt wenigstens dann möglichst leidlos tut. Und dann müsste man sagen, jeder Hummer ein Topf.
Hm. Ja. Jetzt sind wir da hingekommen über so einen Schnitzel.
Na, Indien.
Schnitzel.
Ah ja, über Christian Schnitzel.
Christian
Jürgens. Hast du gesagt, Sternekoch, ja genau. Ja. Auf jeden Fall, wer Lust auf einen Kochkurs hat, dann...
Den gibt es auch ohne Hummer.
Genau. Wolltest du eigentlich noch was zu Indien erzählen?
Ich überlege gerade.
Oder warst du da
quasi mir ist nur dann, mir ist nur eingefallen tatsächlich dann in dem Kontext, dass mir dann, also ich habe gerade irgendwie so viele juristische Anfragen, ich weiß gar nicht warum, dass mir dann heute jemand erzählt, er braucht jetzt irgendwie neue AGB. für irgendwas, irgendjemanden, der so Reitkurse anbietet. So. Und in dem Zusammenhang hat sich dann...
Das hast du mir noch gar nicht erzählt, was ist das denn?
Derjenige dann irgendwie darüber aufgeregt, dass er ja eine Reitbeteiligung hatte, immer an einem halben Pferd. Und dieses halbe Pferd war auch immer beruflich notwendig.
Die vordere Hälfte?
Für die ganzen, in der Mitte halbiert, also längs. Mhm. Und wie beim Brötchen, man muss einfach wissen, wie man es teilt. Mhm. Dann hat man von allem was. Mhm. Notwendig für den Unterricht und für die Reitturniere und Reiterfolge und so weiter. Und dann hat aber das Finanzamt gesagt, das halbe Pferd ist nicht steuerlich absetzbar.
Ja, nur ein ganzes oder was?
Nee, das dachte ich dann auch erst, aber das Problem war, das halbe Pferd war ein Hengst.
Ein Hengst
und
ist nicht
einen absetzbar. Wallach und eine Stute, halb, Viertel oder ganz, hätte man absetzen können steuerlich. Aber der Hengst, der würde ja auch zur Zucht taugen. Und dann kann man den nicht anderweitig, wenn er auf Turniere geht, absetzen. Ja, ich habe das auch nicht verstanden, aber das war ein großes Ärgernis.
Vor allem, das muss sich ja auch mal einer ausgedacht haben, ne?
Ja.
Ist ja krass. Hm. Aber nur, dass ich es verstehe, also weil er Hengst ist, klar, Zucht ist schon klar, aber warum da, ach so, das heißt, das ist dann nur ein Zuchttier und wenn der auch anderweitig...
Der hat gar nicht gezüchtet.
Nein, aber die Theorie des Steuerrechts ist, nutzt ihn als Zuchttier, aber du kannst ihn dann nicht absetzen, wenn er was anderes tut als Zucht. Also, wenn er rumsext, ist gut, aber wenn er keinen Sex hat, dann darf er es nicht. Jetzt hat unser Nachbar uns gerade zugewunken, der denkt bestimmt, was machen die denn da? Unterhalten die sich nur per Mikrofon und per Kopfhörer?
Ja. Jetzt winkt er nochmal. Wir laden ihn mal ein.
Das ist jetzt als Interviewpartner. Vielleicht sollten wir hier an unsere Fensterscheibe die Adresse unseres Podcasts hinhängen. Dann wissen die wenigstens, wofür wir das hier machen. Mhm. Das ist keine gute Idee, glaube ich, so wie du reagierst gerade.
Geht so.
Okay.
Naja, also das halbe Pferd.
Aber kenne ich die Person?
Aber ich kannte mal die Person, die fast Ehefrau dieser Person arbeitet mit mir in der psychiatrischen Ambulanz.
Okay. Du wolltest gerade was anderes erzählen. Ja.
Genau, und dann habe ich gemerkt, es gibt dann immer wieder so lustige Paragraphen, ne? So der herrenlose Bienenschwarm, also wenn ein Bienenschwarm irgendwie loszieht und nicht mehr seinen Korb findet, wem gehört der dann? Und
also so, quasi der Bienenschwarm ist am Anfang schon?
Der hat einen Herren, Zuhause.
Also da gibt es einen Imker.
Gibt einen Imker.
Und dann sagt aber die Bienenkönigin, sagt dann, ich fliege jetzt mal aus, weil dann fliegt ja die ganze Bagage
mit. Schluss mit Corona, ich brauche Urlaub.
Ich will raus.
Ich gehe mal raus.
Ich will raus hier.
Dann
fliegt der ganze Rest mit und sammelt sich irgendwo an einem Apfelbaum.
2 Kilometer weiter, genau.
Okay.
Wem gehört der Bienenschwarm?
Ich würde sagen, dem Eigentümer des Apfelbaums.
Ah ja.
Weil der Bienenschwarm sich dann neu etabliert und einen neuen Hof macht und dann gehört er ihm. Mhm. Ist das nicht so?
Wäre auch eine Variante.
Allein weil es ja auch ein Problem ist, nachzuweisen, dass dieser Schwarm.
Ach, so schwer ist das wohl gar nicht.
Okay.
Also das Gesetz ist von 1899 und ist dann 1900 in Kraft getreten.
Okay.
Da wird man schon irgendwie gewusst haben, wem dann. Aber
also offensichtlich.
Auf jeden Fall, wenn der Bienenschwarm loszieht, dann solltest du als Imker gleich hinterher. Weil sonst ist der Bienenschwarm herrenlos und dann kann ihn sich irgendjemand aneignen.
Ah, also so wie du es gerade erzählt hast, wäre es ja dann schon herrenlos gewesen. Weil du hast nicht gesagt, dass der mitgezogen ist.
Ja.
Okay.
Nee, also wenn der Imker aber...
Solange er quasi noch die Obhut und die Aufsicht behält, ist es seiner.
Also sobald er sieht, dass die Königin die Fliege macht, dann
hinterher stürzen. Ach was.
Ja, genau.
Dann kann er quasi immer hinterherlaufen, dann macht der Bienenschwarm an einem Apfelbaum Halt und dann kann er sagen, ist aber immer noch meiner.
Ja, ist noch meiner, genau.
Weil ich bin hinterhergetackt. Das finde ich aber fair.
Ja. Naja, aber dann stell dir vor, du guckst mal 3 Minuten nicht auf deinen Bienenschwarm.
Ja, that's life.
Oh, da sind wir an dem Punkt.
Kein, that's
life, das ist nie gerecht.
Kein Anspruch, man hat leider keinen Anspruch auf Gerechtigkeit im Leben. Darüber, liebe Leute, kann ich euch eine ganz große Geschichte theoretisch erzählen, aber das ist noch zu früh.
Ja, das ist noch was für die Biografie, wenn du 80 bist.
Genau, und die, ich habe auch schon gesagt, wie die heißt, ne?
Was, deine Biografie?
Ja, unverhältnismäßig.
Aber mir hast du es nicht gesagt. Aber
doch, unverhältnismäßig.
Ah, stimmt.
Unverhältnismäßig wäre der Titel meiner Autobiografie. Was so oder so.
Ja.
Kann man
Kommst
das
du aus
sehen?
Unverhältnissen?
Ja. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber du guckst da immer so hin. Hast du noch wohl noch was? Ich weiß immer nicht.
Nee, mir ist nur eingefallen, wie kam ich eigentlich drauf? Na, weil wir so viel juristisches Zeug in letzter Zeit hatten. Und
leider,
dass man dann manchmal noch zum Beispiel tatsächlich, ohne dass man es weiß, über Nazi-Zeitregelungen stolpert,
oh,
die auch heute noch in Verträgen rumgeistern.
Ja, krasse Scheiße.
Ja. Genau. Und das sind dann Paragraphen, die man mal, oder Regelungen, besser gesagt, die man dann gegen Juden in den 30er, 40er Jahren angewendet hat. Und
Reichsgerichtsentscheidung 42, genau. Das kann ich zitieren an der Stelle.
Da geht es um handels- und gesellschaftsrechtliche Fragen. Und wenn man dann so ein bisschen guckt, diesen Kontext kennt dann heutzutage keiner mehr.
Also den 42er-Kontext, ne?
Ja, den 42er-Kontext. Aber wenn man sich da mal mit beschäftigt, dann
kommt man drauf. Ja.
Und dass der nicht so ohne weiteres mehr heute anwendbar ist, das muss man dann manchen Leuten noch erklären.
Ultima Ratio, kann Ultima. Ich da nur zitieren.
Ultima.
Was ja in dem Fall für uns ja aber auch nützlich war. Ja,
und dann bin Punkt. Ich noch über so ein Gender-Ding gestolpert, nämlich, das gibt es auch immer noch, aber wahrscheinlich wird es dann vor Gericht gar nicht mehr angewendet, das Kranzgeld.
Oh, das kenne ich
das
aber auch noch.
Das müsstest du in der ersten Vorlesung auch mal gehört
ja,
haben.
Noch. Kranzgeld kenne ich.
Ja? Ja. Weißt du, was ist?
Nein. Helf mir auf die Sprünge, dann kann ich wieder noch genau. Was sagen.
Also man stelle sich vor...
Das hat auf jeden Fall nichts mit dem Frankfurter Kranz zu tun.
Nee. Ich habe jetzt irgendwie an Kreuzung gedacht. Ja, also man stelle sich vor, es verloben sich zwei Leute, aber davon muss eine die Frau sein. Also Männlein-Männlein-Verlobung, das geht nicht. Und wenn sich dann die Verlobung löst und das Paar hatte schon vorehelichen Geschlechtsverkehr.
Ah, genau, das war die Pointe.
Dann kann die Frau Schadensersatz
verlangen. Ja, genau. Ja. Ist das nicht krass?
Ja, und das ist aber eigentlich ja auch auf eine Art und Weise diskriminierend.
Aber mal ganz im Ernst jetzt.
Also es diskriminiert einerseits den Mann, weil warum sollte der nicht auch Schadensersatz kriegen, könnte man denken. Aber warum Schadensersatz? Wo ist denn da der Schaden?
Das wollte ich gerade sagen. Bezieht sich das jetzt aufs Jungfernhäutchen?
Das
ist ja beschädigt worden dann.
Besteht nicht im Gesetz. Aber das ist ja auch, also ob das überhaupt existiert und wie und was und so, das ist ja auch immer alles noch
ich glaube, diskutiert. Ich dachte, es existiert schon, aber eben in keinem Falle immer so geschlossen, wie sich das immer alle vorstellen.
Ja. Naja, auf jeden Fall. Was? Das war noch dann die andere Kuriosität.
Aber es muss doch klar sein, ob es ein Jungfernhäutchen gibt oder nicht. Ist das wirklich ein...
Mal gibt es das und mal nicht. Und
ja, okay, so. Aber also es ist nicht so, dass man sagt, man hat es noch nie gesehen. Geben tut es das schon, aber wie immer bei Menschen ist halt nicht alles immer gleich. So.
Ja, so. Aber eigentlich wollten wir doch zum Schnitzel.
Das ist ja ein schöner Sprung von Jungfernhäutchen zum Schnitzel. Boah. Also was wir vielleicht beim Schnitzel erzählen könnten ist, wir essen ja sehr gerne Schnitzel und wir machen auch ganz gerne mal, naja, es klingt so, als ob wir das jeden Monat machen. Wir haben zweimal ein Schnitzel-Challenge gemacht.
Ja, einmal sogar zu Corona-Zeiten, also
ja.
Über weite Entfernungen hinweg wurden dann die Videos ausgetauscht.
Wie man die Schnitzel zubereitet hat.
Genau, Grüße an den Julian.
Und an die Linda.
Genau.
Und an die Carmen. Die haben auch mitgemacht.
Stimmt.
Ja, von denen kam, glaube ich, sogar das erste Schnitzel, wenn ich mich nicht täusche.
Waren die Inspiration?
Oder war das die Linda? Yeah, I'm not sure.
Naja, auf jeden Fall hat Schnitzelessen bei uns auch eine lange Tradition. Ich glaube, eins der ersten in Berlin, das war dann, weil es ja so berühmt sein soll, das Borchertz.
Ich möchte noch eine Stelle an der Sache sagen. Für mich ist ein Schnitzel aber ausschließlich ein Kalbschnitzel. Also Schweineschnitzel, ja, damit kannst du mich hauen, aber ich werde es nicht essen.
Also du meinst das echte Wiener Schnitzel.
Genau, das Wiener Schnitzel. Und das haben wir im Borchertz gegessen. Borchertz in Berlin, berühmt bekannt für, ja, neben dem Grill Royal.
Der andere Promi-Treff.
So ein
aber
anderer
vor allem politischer Promi-Treff.
Ja, und ich würde auch sagen, Borchertz ist so ein bisschen mehr altes Berlin. Würde ich jetzt sagen, Grill Royal so ein bisschen mehr das modernere, neuere und Jet Set und also wenn George Clooney in Berlin ist, dann
eher im Grill?
Dann geh ins Grill Royal, da wirst du ihn sehen. So,
und wenn ne? Du Thomas Gottschalk
Mario Adorf
mit
du meinst, haben wir hier schon mal erzählt, mit ja. Dem oh, der Typ, der immer von dem einen Film mit
Bunkerbacke. Kennt jemand Bunkerbacke? Also wenn man Bunkerbacke findet, dann weiß man mehr.
Fuck, Ralf, warum fällt mir der Name? Ralf Möller.
Ralf Möller. Genau. Also Thomas Gottschalk und Ralf Möller, ja. Mit Lesebrille.
Aber die Geschichte hat mir ja schon mal erzählt, mehr. Genau, mit
dann
den Groupies.
Ist man im Borchertz.
Ja.
Und es ist ein leckeres Schnitzel. Und
Borchertz-Schnitzel ist gut.
Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie ich mal als Vorspeise beim Roland direkt selber, also den kennen ja. Wir ja sogar sehr gut, kann man glaube ich sagen, persönlich. Da haben wir doch, habe ich als Vorspeise Dings bestellt.
Dings.
Oh, Mann, Frankreich, Hackfleisch, roh zubereitet.
Tatar.
Danke. Habe ich ein Tatar bestellt und im Borchertz ist das Tatar nicht so thunfischdosenförmig, sondern eher ein Ball. Und genau in dem Augenblick, wo meine Vorspeise serviert wurde, war auch gerade Roland am Tisch und hat uns begrüßt und hallo und hast du nicht gesehen. Und in dem Augenblick kommt eben der Kellner
mit dem Tatar.
Mit dem Tatar und dann rollt ihm das wie so, wie so ein Tennisball von seinem Teller auf meinen Tisch, rollt über den Tisch auf den Boden und rollt zum Nachbartisch rüber.
Vor den Augen des Restaurants.
Vom Chef, genau. Das war natürlich peinlich. Ich habe dann einfach weitergeredet. Das tat mir nur um den Kellner so leid, weil das schon wirklich eine blöde ist. Also weil man so beim Kullern zugucken konnte und das, wenn so ein Stück Hackfleisch halt auf deinen Tisch knallt und dann weiterrollt, das ist schon blöd.
Gut, dass ihr da noch keinen Hund dabei habt.
Oh, stimmt. Gott, das wäre spannend.
Aber eigentlich könnte man, wie schlau ist das denn auch, eine Tennisballkugel aus dem Tatar zu machen?
Die dann kullert? Weil es ist ja Danzer Manschen.
Ja,
sieht schon. Sieht halt hübsch aus im Teller. Ne?
Sie könnten ja auch so eine Marzipanscheibe unterlegen.
Naja.
Na, so gern wie du Marzipan ist, brauchst du jetzt gar nicht so entrüstet zu gucken.
Ja, aber doch nicht mit Tatar.
Ja, ja.
Und das ist immer so geil, wie man das ausspricht, ne? Die Worcester-Soße.
Worcester.
Worcester-Soße. Und geschrieben wird es ja eigentlich Worcester din dang dong, bum 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 dang dong. So wird es eigentlich geschrieben. Ja. Aber man schluckt eigentlich 80% der Buchstaben und sagt einfach Worcester. Mhm. Man hätte auch einfach nur 4 Buchstaben nehmen können, um das Ding zu schreiben. Aber man wollte alle irritieren. Naja, also zurück zum Schnitzel. Das Wiener Schnitzel in Borchardt ist sehr gut. Also ist wirklich eine Empfehlung. Ganz wichtig, finde ich, ist, dass man den warmen Gurken-Kartoffelsalat dazu bestellt. Mhm. Und zwar jeweils zur Hälfte.
Und die doppelte Portion Preiselbeeren.
Ja, also Preiselbeeren ist, glaube ich, ja immer dabei bei denen.
Ja, aber das ist immer. Aber für mich ist Preiselbeeren immer zu knapp bemessen.
Ja, aber nee, damit wollte ich nur sagen, dass man ja im Lutz und
Luther und Wegener.
Luther und Wegener, da muss man, glaube ich, das Ding bestellen. Aber ich glaube, im Borchardt ist es dabei. Also ganz wichtig, liebe Leute, Wiener Schnitzel selbstverständlich nicht mit Ketchup essen, sondern mit
Preiselbeeren.
Ganz, ganz lecker. Ich weiß nämlich, ich habe schon mal mit ein paar Leuten darüber gesprochen, die waren überrascht. Also da darf man nicht überrascht sein. Das ist Wiener Tradition und Wiener Original. Und da wir ja demnächst in Wien sind, möchte ich unbedingt die Melanie und den Thomas, hallihallo, meine liebe Schwester und Schwager, möchte ich die zu einem richtig guten Wiener Schnitzel einladen. Weil die haben uns in letzter Zeit sehr geholfen. Und dann ist das, glaube ich, das Allerkleinste, was man da für sie noch tun kann. Und da werden wir Wiener Schnitzel essen gehen in Wien.
Das klingt gut. Und zum Nachtisch gibt es dann deine heißgeliebte Sachertorte. Wobei, wir hatten neulich mal eine viel leckerere Torte.
Ah, hatte die nicht der Yannick mitgebracht?
Die hatte der Yannick
mitgebracht. Stimmt, die war sehr gut. War das nicht so eine Prinzessin in Hubdeldubel-Kuchen?
Nee, das war irgendwie mehr so.
Ah nein, Kongress.
Hof,
nee, irgend so ein Kongress-Ding war das.
Kongress?
Ja.
Abgeordnete.
Das war ein Kuchen, den die für irgendeinen Kongress oder was gemacht haben.
Der Wiener Kongress, hahaha.
Could be.
Ja, natürlich.
Ach so, Gott, bin ich doof. wieder zurück zum Schnitzel. Also, Borchardt, gutes Schnitzel.
Luther Wegener
auch. Luther Wegener, gut. Die waren ja sogar mal irgendwie deutscher Meister, Europameister. Also, die haben irgendwann so einen Wettbewerb mal mitgemacht und haben da auch mal gewonnen oder waren ganz weit oben dabei. Luther und Wegener, schön zum Sitzen. Sind beide ja in Laufweite entfernt.
Am Gendarmenmarkt. Da, wo es richtig günstig ist.
Da war ich übrigens, da fällt mir ein, da war ich mit Thomas mal essen. Im Luther und Wegener. Genau. Und da kann man schön draußen sitzen und naja, so ein Schnitzel ist ja nicht ganz günstig, da bist du schon bei so 21, 23 Euro.
Da steigst du ein.
Ja, aber es ist ja große Portion und lohnt sich und ist lecker. Und die machen das halt so perfekt, dass wirklich die Panade sich ja trennt, wellt und so eigene Bläschen macht.
Aber nicht aufplatzt.
Nicht auf Platz. Und das ganze Geheimnis ist ja einfach halt in Butter, in Schmalz. Viel, viel Butterschmalz baden. Also nicht braten, sondern man muss es schon schwenken. Dann mit dem Löffel ja auch noch so immer so drüber, dass es von beiden Seiten erhitzt wird. Und dann schmeckt halt ein Wiener Schnitzel auch richtig geil, Omar. Das ist einfach so. Aber das Borchardt hat ja...
Jetzt wird der Hund gleich bellen, weil ich glaube, Kinder steigen in unseren
Garten ein. Die Kinder wollen
in unseren Garten einsteigen. Die haben schon wieder irgendwas verloren.
Was haben die denn vor? Aha, die wollen jetzt, naja, mal gucken. Das andere ist ja, wenn wir von Borchardt sprechen, da hatte ich ja mal, jetzt ändern wir an der Stelle aber den Namen, da hatten wir ja mal die sogenannte Drogen-Paule-Party.
Drogen-Paule?
Ja, ja, der hieß jetzt nicht Paule, aber ich muss einen anderen Namen benutzen.
Ich dachte mal, er hieß Pierre.
Und, nee, das stimmt ja gar nicht. Und dann war es ja so, da hatten wir uns ja mit einer ganzen Menge Leute getroffen im Borchholz zusammen. Ja, jetzt hat der Hund Menschen entdeckt, die hier nichts zu suchen haben. Genau, also bei den Paul-Drogen-Party, da ging es eigentlich darum, dass wir, ja, da kannten wir so ein paar Leute, da waren Künstler dabei, leichtere Promis, also nee, nicht leichter, damit wollte ich sagen, nicht A-Promis,
so bekannte,
genau, so BC, also schon bekannt, Künstler und ja, der eine war ja ein großes Tier bei einem der größten deutschen Anbieter, Online-Anbieter.
Wo ich ja immer noch nicht so richtig weiß, was daran ist eigentlich legal und was ist illegal. Da scheint es eine ganze Menge Grauzonen immer noch zu geben.
Okay. Ja, aber wahrscheinlich allein, weil sie ihre Server dann auf den Cayman-Inseln haben, dann ändert sich wieder alles. Ne? Hm. Und dann, da konntest du nicht mit, weil
ja,
du am nächsten Tag...
Genau, ich war zum Abendessen im Borchertz, war ich noch dabei.
Ah, da warst du noch dabei?
Ja, da war ich noch dabei. Die habe ich ja zum Teil
noch
genommen. Und das war eigentlich schon eine ganz nette, lustige Runde.
Ja.
Und dann war klar, jetzt geht's noch, die Party geht jetzt noch weiter
zum Paule.
Zum Drogen Paule nach Hause.
Genau.
Also da hieß er noch Paule.
Nee, da hieß nicht, egal. Und das ist der Manager-Typ, einer von den Manager-Typen. Und dann waren wir, das war die Ecke Prenzlberg. Da hatte der natürlich ganz oben irgendwo eine Maisonette-Wohnung. Und dann bin ich da mit und dann war schon klar, okay, am Eingang waren natürlich alle schon ein bisschen benudelt und bezwitschert und ich natürlich nicht als Einziger in der Runde. Und das Erste, was sie dann gemacht haben, ist, dass alle dann in die Küche gestürmt sind und dann hat der Paule aus seinem Fundus, ich sage immer, das sind diese, das kennen wahrscheinlich viele, diese IKEA-Käsebretter.
So
kreisrund.
Diese Karussell-Dinger.
Genau, die sich so drehen. Und auf dieses...
Wo man sowas Schreckliches wie Fondue mitmachen kann.
Zum Beispiel. Und auf dieses drehende Käsebrett haben sie dann ein Schälchen in die Mitte gestellt. Und das Erste, was dann gesagt wurde, so fröhlich in die Runde, so, Leute, also auspacken, auspacken. Und ich denke so, hä? Dann wurden zuerst mal von allen die ganzen wilden, bunten Drogentabletten in dieses Schälchen geworfen. Das war ein,
ach, alle in eins?
Alle in eins.
Nicht sortiert.
Also es war ein kunterbunter Smarties-Haufen, nur halt keine Smarties.
Ja.
Dann war ich schon beeindruckt und habe verstanden, ja okay, die wissen alle, die wissen, wo sie ihr Zeug her haben, also vertraut man halt mal drauf. Gut, die wussten vielleicht auch, was welche Farbe bedeutet und so, also sicherlich. Dann kommt es ja glaube ich auch drauf an, was ja dann drauf gepresst ist, ob da dann, keine Ahnung, Lincoln drauf gepresst ist oder ein Drache drauf gepresst wurde oder Harry Potter. Das ist alles halt fantastisch. Und dann als Nächstes haben dann alle ihre weißen Tütchen rausgeholt und haben dann auf diesem Brett, wie so uhrzeigerartig, so Lines von Kokain, also ich gehe davon aus, dass es Koks war und nicht Traubenzucker, so draufgestrahlt. Aber das waren aber mehr als nur 12 Stunden. Das waren eher 20 Stunden an Streifen, die da quasi hinterlegt wurden. Und dann ging es wild los. Dann haben alle getrunken, die Bar geplündert, die Streifen mit der Nase entfernt und dann kam ein anderer und hat die halt auch wieder ergänzt. Und hat wieder,
stell sich das vor, ne, zu Corona, irgendwas mit der Nase so nah an der Nase.
Ja, das ist schon ein bisschen, das ist ja schon knapp vor Corona gewesen, also ganz knapp vor Corona noch. Und dann hat man so Tabletten eingeworfen, daneben gab es Champagner, Jack Daniels und hast du nicht gesehen. Und Jack Daniels ist wahrscheinlich sogar jetzt eher falsch, weil das ein sehr schlechter, billiger Whisky ist. Und ja, ich habe mich da halt so drin bewegt.
Unauffällig.
Unauffällig. Dann habe ich auch gemerkt, dass so Klamotten manchmal so von links nach rechts flogen und als noch Jackets flogen, war ich mir sicher, das ist ja nicht weiter schlimm. Als dann irgendwann mal aber auch Kleider flogen, dachte ich mir auch, okay, jetzt wird es interessanter. Dann habe ich mich irgendwann mal auf die oberste Etage, da war eine Terrasse, hochgestellt, da waren dann so die Raucher und dann hieß es auf einmal, ah, jetzt grillen wir noch, was ich überhaupt nicht verstanden habe, wir kamen ja vom
Schnitzelessen,
vom Essen, aber ich glaube, Drogen nehmen macht ja hungrig, ist das nicht so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die auf einmal alle angefangen Hunger zu bekommen und dann haben sie nochmal den Grill angeworfen und dann bin ich wieder runter und habe mir irgendwie versucht, eine Cola oder so zu besorgen, die ist aber immer verschwunden und mir wurde auch angepöbelt, ich soll nicht so viel Cola wegtrinken, weil die brauchen sie noch für ihre Mischgetränke mit dem Whisky. Und dann stand ich da mit einer Dose Cola in der Hand, dass ich mir sicher sein konnte, da hat jetzt auch noch keiner irgendwas anderes reingeschüttet.
Sei es Alkohol oder. Mhm.
Oder irgendwas noch Schlimmeres, mhm. Genau. Und dann stand plötzlich ein Wesen vor mir, blond, keine Ahnung, relativ kurz, schlank, nackt. Und die hatte vorher definitiv was an. Die ist nicht nackt gekommen, das weiß ich. Die ist nackt geworden. Und schwankte so vor mich her und sagt dann so, du bist der Harry, ne? Und dann sage ich, ja genau, ich bin der Harry. Und ich habe gehofft, dass sie jetzt nicht fragt, ob ich weiß, wie sie heißt, weil ich wusste es nicht. Nennen wir sie mal weiterhin Wesen. Und dann guckte mich so an, schwankend, hat auch so ein Glas in der Hand gehabt und da war irgendwas drin. Und dann schaute mich so an, von oben nach unten, so nach dem Motto, okay, du hast ja noch alles an, ich nicht. Und dann fragt sie mich, du hast doch vorhin im Borchertz auch schon kein Alkohol getrunken. Ich sage, nee, habe ich nicht gemacht. Hast du denn schon was von dem Käsebrett da genommen? Ich so, meinst du diesen Drogenteller da? Ja, so, nee. Und dann guckt sie mich nochmal an und sagt, und was machst du hier?
Hat sie angestrengt nachgedacht, um ja. Diese Frage zu formulieren.
Und hat dann festgestellt, der passt hier irgendwie nicht rein. Und genau in dem also Augenblick.
Hat sie dann eigentlich dein Gefühl in Worte gefasst?
Fast. Also noch war ich fasziniert. Also ich meine, wir haben ja wirklich schon viel gesehen. Und das ist jetzt nicht so, dass mich das so komplett vom Sockel haut. Aber diese hemmungslose, unkontrollierte Art, alles Mögliche in den Körper zu werfen, was einem so die Wirtschaft, die illegale Wirtschaft der Freudenerregung so zu verteilen hat, dass man das so einfach gnadenlos reinwirft und ja auch gar nicht weiß, was ist von wem und wie und auch die Mischung und jetzt nimmst du das eine, vielleicht sind die ja so professionell, dass sie genau wissen, was man wie, in welcher Reihenfolge, mit welchem Abstand nehmen darf. Aber diese Hemmungslosigkeit, die fand ich schon atemberaubend. Dass dann noch die Sexualität und die Nacktheit dazu kam, das hat mich jetzt fast am wenigsten schockiert. Wobei ich gestehen muss, der Höhepunkt für mich war nicht dieses Gespräch, sondern eine Stunde später, als der Paule, und das war ein noch kürzer geratener, etwas dicklicher, der erinnert mich immer an den Seymour Hoffmann. Ja. So der Typ, auch so ein bisschen zu rot im Gesicht und am Körper und auch so helles Haar. Wie der dann, grunzend wie ein Schwein, ja, nackt, auf allen Vieren und dieses Wesen auf ihm reitend an mir vorbei gehechelt ist. Das war für mich der Höhepunkt des Abends, dass ich gesagt habe, jetzt wird es nicht mehr besser.
I've seen what I can see.
Ja, und habe dann beschlossen, es war glaube ich 3:45 oder so, es war schon sehr spät, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt. Ich habe dann mich verabschieden wollen, habe aber festgestellt, dass ich bei manchen Leuten dann einmal auf die eine Seite müsste und dann auf die andere Seite müsste, um ein Pärchen zu verabschieden. Das wurde mir dann langsam ein bisschen zu kompliziert und intim, dass ich dann beschlossen habe, ich wink so in den Raum. Das hat, glaube ich, keinen interessiert. Und bin dann gegangen und bin dann nicht gleich ins Taxi gestiegen, sondern bin tatsächlich erst einmal um den Block gelaufen, weil ich A, die frische Luft und B, das Erlebte konservieren wollte. Weil ich mir war offensichtlich vor 3 Jahren schon klar oder wann auch immer. Ich werde irgendwann mal das im Podcast erzählen müssen, deswegen konservieren, speichern. Und bin dann erst ins Taxi gestiegen. Aber das Schöne war ja, dass ich dann quasi bei dir um 4:45 angekommen bin, als du aufstehen musstest.
Am Aufstehen, ja.
Weil du dann nach Hamburg fahren musstest mit für deinen Zug um 6 oder so. Ne?
Dann konntest du mir noch so leicht traumatisiert erzählen, was du so erlebt hattest. Und ich habe es bitter bereut, nicht dabei.
Nicht dabei, also absolut.
Das wäre schon wirklich
Also das war wirklich was Besonderes, weil also wir kennen eskapistische sexuell explodierte, was macht ihr da, Partys? Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir auf sowas irgendwie platziert werden, landen und sagen, okay, gut. Drogenpartys kennen wir eigentlich ein bisschen weniger und das war halt so die Mischung aus beidem. Das war schon sehr speziell.
Aber man weiß gar nicht, was war denn Ursache und was war Wirkung?
Ah, ich glaube, es war von Anfang an auf jeden Fall das Motiv, da zu landen. Ich habe es ja ein bisschen, also ich fand es ja schade, ich würde ja immer gerne mal Kokain probieren, das gebe ich ja offen zu. Nicht, weil ich das dann dauerhaft benutzen will, sondern weil ich einmal gerne spüren wollen würde, wie das ist, wenn man dann meint, man ist der Größte. Aber du hattest mir das ja offiziell verboten. Es gibt ja zwei Dinge, die du mir verbietest. Einmal Koks nehmen und einmal mit dem weißen Hai.
Stopp, stopp. Koks nehmen ist nicht das Einzige.
Ja, und mit dem weißen Hai tauchen.
Ja.
Ja, das sind noch die zwei
Sachen. Aber Drogen ist schon ein bisschen
allgemeiner. Ja, aber Drogen will ich ja keine nehmen. Die muss man ja nicht verbieten. Aber okay. Koks würde ich ja gerne einmal probieren.
Ich dachte mal LSD. Findest du interessant.
Das ist ja keine Droge.
Ja, da sind wir nämlich an dem Punkt. Genau, da wollte ich nämlich drauf hinaus.
Über LSD haben wir auch schon mal gesprochen.
Ja.
Aber das andere, das was mir viel wichtiger ist, mit dem weißen Hai, freitauchen. Das ist ja auch noch was, wo du mir so ein bisschen...
Beim Sardinen-Run vielleicht.
Oh Gott, wäre das geil.
Tja.
Vielleicht kommt jetzt aber auch gerade, ich bin ja 45, ich erwarte ja 90 zu werden. Ist jetzt ja wirklich genau die Hälfte meines Lebens. Ab jetzt geht's
also bergab. Also würdest du die Hälfte wegwerfen?
Als erstes Mal gehe ich ja nicht morgen mit dem weißen Hai tauchen. Und zweitens, da stirbt man ja nicht. Da fällt mir gerade ein, in Most sind ja zwei gestorben. Ne?
Ja, fiel mir auch gerade ein.
Ja.
Es kann schon auch einfach blöd laufen.
Blöde Sache. Für jetzt die Leute, die das nicht verstehen, Most ist meine Lieblingsrennstrecke, wo wir normalerweise auch im Team Tralala, hallo Dario,
Endurance-Rennen
fahren. Und da ist jetzt sehr untypisch, also eben nicht typisch auf der Rennstrecke, so wie man sich es vorstellt, aber halt trotzdem im Rahmen des Rennens, weil einer seinen Start verpennt hat aus technischen Problemen, dann mit einem anderen zusammengestoßen. Und ich weiß ja, dass in Most auf der Zielgeraden fährt man maximal schnell.
Das sind
Also da reden wir bei, also da reden wir echte GPS 280 aufwärts. Also zumindest die, die Eier in der Hose haben. Und die sind aufeinander geprallt. Und das stelle ich mir deswegen auch so schlimm vor, weil das hier im Zielstartbereich ist, wo die Leute gucken und so. Und das ist, also das will man sich nicht vorstellen. Das muss ja ein Krach und ein, fürchterlich.
Ja, darum müssen und wir an der Stelle auch nicht
vertiefen. Müssen wir nicht weiter vertiefen. Und das bringt mich aber zum Nachdenken. Und auch der Dario, mit dem hatte ich vorhin kurz gequatscht, der hat auch gesagt, also dem ist ja beim letzten Mal sein Motor wohl geplatzt, kaputt gegangen und konnte nicht weiterfahren. Da hat er dann auch so mehr salopp da hier vor sich hingesagt, so naja, wer weiß, für wem das gut war. Und für was das gut war. Und ehrlich gesagt ist das ja nichts, was einfach an mir vorbeizieht, sowas. Ne? Das ist halt ein gefährliches Hobby und vielleicht ist auch die Zeit gekommen, aufzuhören. Mal gucken.
Ja, nochmal wirken lassen.
Genau. Ansonsten ist es aber so, dass wir im Grunde sagen wollten, keine Macht den Druck.
Lange Geschichte.
Drogen sind böse.
Das erinnert mich gerade, dass ich doch mal mit in London waren wir unterwegs, auch von einer Party zur nächsten Party.
Ja.
Und wir dann aus dem Taxi aus mit Jade.
Oder auch John, je nach Tageszeit.
Je nach Tagesverfassung auf jeden Fall.
Ist ihm was aus der Tasche gefallen.
Genau, ein leidenschaftlicher Transvestit und John Jade hatte schon ein bisschen auch mehr Alkohol getrunken und hatte dann sein Handtäschchen nicht mehr ganz im Griff.
Handtasche.
Entleerte sich dann in den Rinnstein.
Ja,
und dann,
aber die Pointe ist doch, wenn ich das sagen darf, war doch die, dass ich naiv wie ich bin, dann doch dem John in aller Öffentlichkeit gesagt hat, oh, du hast da was noch verloren und dann greife ich hin und heb das auf und merke, oh, da ist ein Tütchen voller Koks.
Genau, das waren dann noch mehrere und er hat die dann aber auch einfach wieder eingesammelt.
Naiv, Harry hat ja.
Und das nächste Etablissement, in dem man, wo landet man dann auch mit einem Transvestiten, das war dann ein Gay Club.
Das war ein Gay Club, was
war
aber
auch sehr lustig.
Das war schön, das war gut. Ja. Ich weiß gar nicht, war das so, dass ich das nicht von Anfang an wusste, sondern erst wusste, als ich auf der Tanzfläche war, oder wusste ich das von Anfang an?
Also ich glaube, du hast es auf jeden Fall schneller gemerkt als ich,
weil
ich habe dann irgendwann gemerkt, ich muss mindestens zwei Frauen jetzt erklären, dass da jetzt nichts draus wird.
Ja, genau.
Und das ist eine eher ungewohnte Situation
gewesen. Ah, das war ein lustiger Abend.
Ja,
das war in London West End.
Ja.
Und das war deswegen
und
lustig.
Die pinkfarbene Hello Kitty Dame war auch noch.
Die Amy.
Genau.
Das war ein sehr lustiger Abend. Wir haben ja schon mal über Ibiza gesprochen, dass wir für vier Tage, drei Nächte auf Ibiza waren und alle irgendwo geschlafen haben, aber nie im Bett.
Nicht, vor allem nicht im eigenen.
Ja, Halleluja. Also über Ibiza müssen wir auch mal quatschen. Da war nämlich der David Guetta, unser Resident-DJ. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Dafür war aber auch dieser Bungalow so teuer, dass wir ja den zu sechs geteilt haben, obwohl er nur zwei Betten hatte oder so. Und trotzdem war es arschteuer. das ist ein ganz bekannter Hotelkomplex. Wie heißt der nochmal? Ushuaia oder so?
Ushuaia.
Darüber können wir mal erzählen. Ja. Also das war wirklich spannend. Und da war einmal war doch, eben war es David Guetta und den Abend zuvor war es der andere, der doch gestorben ist vor ein paar Jahren, der DJ.
Schweden, oder?
Ja, genau. Fuck, mir fällt es nicht ein. Auch ein ganz bekannter. Naja, fällt uns noch ein. Und da habe ich zum ersten Mal, das ist ja wirklich schon 12 Jahre her, oder das ist wirklich schon lange her, da habe ich zum ersten Mal diese Kältebomben erlebt.
Ja, das war cool.
Und das ist cool. Weiß nicht, ob das jeder kennt, vielleicht sagen jetzt alle Gähn, aber für mich war das damals vor 12, 13 Jahren, 14 Jahren das erste Mal, dass ja dann so riesige, kanonenartig aussehende Dinger, die sammeln gefühlte 1 Grad kalte Luft und dann macht die Base und beim Bam pusht die dann quasi diese kalte Luft raus und auf einmal wird's, weil du ja Ibiza Outdoor bist, in der Hitze stehst und tanzt, hast du auf einmal so einen Kälteschwall um dich. Das fand ich sehr faszinierend.
Also ich hab Spaß dran gefunden, eben tagsüber unter freiem Himmel eben auch mal.
Ja, das war schön.
Hören, ja.
Dass das man nicht nur in diesem dunklen.
So nachts um 2, wenn man eigentlich schon echt fertig ist.
2? Du bist alt geworden. Um 4.
Ja, aber da geht man ja dann los im dunklen Keller.
Zwei,
dann
ja.
Irgendwo mit schlechter Luft dann sitzt und so.
Du meinst so die Friedrichshainer Clubs dann?
Ja,
ne?
Oder auch der am Gendarmenmarkt. Der heißt nicht Granit, aber so ähnlich.
Asphalt.
Ja. Diverse
Asphalt.
Locations oder alles, was da so in der Warschauer Straße
ist. Im Asphalt sind wir doch auch mal in der falschen Ecke gelandet, ne? Muss man wieder umdrehen.
Ja, das stimmt.
Weil wir gesagt haben, die bewegen sich aber cool. Ach so, ja. Alles klar.
Aber Berlin hat auch inzwischen ja sehr nette Outdoor-Clubs.
Ja.
Der Kater Holzig und
Sage und so. Ja. Und die Sage ist, also Sage mag ich sehr gern. Genau. Ich sehe gerade, eigentlich wollten wir noch über Bangkok sprechen, Hotels versus Airbnb, aber wir sind schon bei 1 Stunde und 2 Minuten. Vielleicht verlegen wir das aufs nächste Mal. Hast du denn noch ein anderes Thema?
Jetzt, wo du mich fragst, nein. Ich freue mich aber auf diesen herrlich schlechten Popcorn-Film.
Ich freue mich jetzt auch drauf. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Wirst
du jetzt aus Popcorn zubereiten?
Nein.
Wir haben aber Popcorn für die Mikrowelle.
Echt?
Ich glaube schon.
Ist das das, was schon seit 8 Jahren bei uns rumfährt?
Ja, genau.
Ah, okay. Das können wir im Hagrid machen, wenn wir im Urlaub sind. Und dann
super.
Live in Italien. Also wir werden ja übrigens,
das heißt, wir packen für die Fahrt dann 8 Jahre altes Popcorn ein,
ja.
Um es dann unterwegs zuzureiben.
Um aber den Leuten das mal noch schmackhaft zu machen, wir haben ja wirklich vor, dann, wenn wir jetzt dann in Urlaub fahren, euch trotzdem jede Woche mitzunehmen und werden dann live vor Ort, wenn wir in der Toskana oder in Wien, irgendwo einen schönen Platz werden wir uns da immer suchen, irgendwie Outdoor.
Mhm. Ziel ist letztlich dann Pompeji und Amalfiküste.
Genau, das wäre dann der südlichste Punkt und ab dann wollen wir wieder zurück in den Norden hochfahren, über Rom, Siena, Florenz, Pienza, da ist ja so ein bisschen unser Lieblingsplatz.
Ja, aber da verraten wir auf keinen Fall wieder, wo das ist.
Nein, das tut uns leid, den Platz können wir nicht verraten.
Da ist schon so viel los inzwischen.
Ja. Da posten wir ein Bild, wenn es soweit ist, aber nichts Genaueres, weiß man nicht.
Mhm.
Und da kennen wir ja auch den Bäcker ja so gut, ne? Wo wir immer dieses wahnsinnig billige, aber wahnsinnig leckere Eis essen.
Mhm.
Und die kleinen Törtchen.
Ja.
Oh mein Gott, mir geht's gerade total gut.
Und der Hofhund heißt Perla.
Ja, der leider auch sehr nervig sein kann, wenn er dann plötzlich morgens um 6 einen Macken kriegt und dann wirklich wie eine Uhr alle 2 Sekunden.
Ja.
Das hört nicht auf.
Das klingt fast so schlimm wie deine Jingles.
Oh, die. Hey! Die Nori hat drauf reagiert.
Na, siehst du.
Genau, und dann werden wir euch mitnehmen in den Urlaub und berichten dann quasi vor Ort und erzählen natürlich dann auch von diversen lustigen Geschichten. Heute ist Bangkok ein bisschen kurz gekommen, das tut uns leid. Wir sind aber auch mit dem Oran schon wieder im Kontakt. Das heißt, beim nächsten Mal ist vielleicht der Oran auch wieder dabei. Genau, das ist noch nicht ganz safe, aber wir sind schon ein bisschen am Austausch gewesen. Dann können wir ihn wieder mal mit reinnehmen. Ich glaube, ist auch sehr nett.
Und dann verlegen wir die Top 5 Eissorten einfach auf die nächste Folge.
Ja, oder wir verlegen sie nach Italien.
Oh.
Das macht ja eigentlich am meisten Sinn, ne?
Stimmt.
Und dann können wir ja unsere Audience bitten, zu sagen, welches Eis wir beim nächsten Mal probieren sollen.
Mhm.
Das könnte doch auch eine gute Sorte sein, weil dann haben wir einfach
Brauchst du eine Rechtfertigung, um dich durch das Eis durchzufuttern?
Einfach nur leckeres Eis dann essen können.
Musik.